This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Also, es ist Dienstag, der 16.3. um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die schon immer für Toleranz und die Gleichheit von Menschen ist. Doppelpass on Air hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Studiogast heute vorstellen zu dürfen. Es ist unser Stürmer Josef Boyamba. Hallo Josef, hörst du uns? Warte mal. Josef, sag nochmal was.
Servus zusammen.
Ah, jetzt hört man dich. Wunderbar. Okay. So, nach meiner kleinen Vorrede hat sich hoffentlich mein Moderator Max eine Frage überlegt.
Ja, hallo Josef. Wie geht's dir?
Ja, persönlich geht's mir ganz gut. Bin gesund. Meiner Familie und meinem Umfeld geht's Gott sei Dank zu der Zeit jetzt auch ganz gut. Und ja, das Einzige, was also schon ein bisschen drückt, ist natürlich die Zeit, die sportliche Seite, und ja, da hoffe ich natürlich, dass wir sehr bald wieder bessere Zeiten haben.
Ja, das
hoffen wir natürlich auch. Das nächste Spiel ist ja auch gleich ein extrem schweres Auswärtsspiel gegen Ingolstadt. Auf was stellst du dich da ein? Oder was stellt ihr euch da ein?
Ja, wir kennen Ingolstadt. Wie in der Hinrunde, ich glaube, das ist ein ziemlich ekliger Gegner. Die spielen einen abgezockten Fußball, aber jetzt nicht, wovor man sich verstecken muss. Klar haben die jetzt in der jungen Vergangenheit gut Punkte gesammelt, aber wo ich ansetzen muss, ist natürlich, dass wir in den Spielen, wo es immer gegen gut platzierte Gegner ging, eigentlich schon mal ein gutes Spiel abgeliefert haben. Und ja, wir sind jetzt zur Zeit auch ein bisschen mit der Rücken zur Wand und können eigentlich nicht mehr so viel verlieren. Deshalb denke ich mal, dass wir da auf einen guten Kampf uns einlassen werden und gegen den Gegner, der wieder weiter oben steht, natürlich uns auch wieder ein paar Punkte holen können.
Was glaubst du, wie wird das Spiel so sein? Werdet ihr dann eher defensiv spielen? Wird Ingolstadt also mehr Ballbesitz, also eine stärkere Dominanz haben? Oder wie ist das sozusagen? Auf was stellt ihr euch ein jetzt gegen Ingolstadt?
Ja, die Trainingswoche ist ja noch relativ jung. Ich weiß nicht, was der Matchplan vom Trainer ist. Ich glaube natürlich an den Ansatz, dass wir vielleicht offensiver agieren wollen und das Glück, was uns in dem letzten Spiel vielleicht so abhandengekommen ist, zu uns auf die Seite ziehen. Und ich denke, dass wir da auch zeigen wollen, dass wir die Punkte haben wollen und werden da auch nicht mal so viel höher und dominanter sein wollen.
Okay, das hoffen wir natürlich auch. Apropos Training und so weiter, Patrick Löckner hat jetzt die ganze Zeit angesprochen, er hätte viel Eckbälle mit euch trainiert, weil das ja wahrscheinlich dann eher defensiv. Wie kann man sich das so konkret vorstellen? Also was habt ihr da? Also wie kann man das so konkret trainieren? Also steckt man einfach Eckbälle rein oder gibt es da auch sozusagen gewisse taktische Anweisungen, zum Beispiel Manndeckung?
Na, also man guckt sich natürlich auch Videosequenzen an von dem Gegner, wie sie selber offensiv und defensiv die Eckbälle bespielen. Wir werden das dann teilweise meistens so im Training machen, dass wir halt das nachsimulieren, gucken, wo Möglichkeiten sind, wo Schwachstellen sind, wo die auch mal Gegentore bekommen haben oder wie die sie auch erzielen. Teilen dann die Mannschaften in zwei auf und eine Mannschaft versucht dann so ein bisschen das nachzustellen, was dann Ingolstadt ist. Und wir versuchen das dann so auszuspielen, wie wir uns das dann vorstellen.
Okay, wie sehr kam dir dieses nicht so offensive Spiel, also wie sehr hat dir das eigentlich nicht in die Karten gespielt, weil dich kennt man als sehr schnellen Stürmer, der sehr schnelle die Wege nach vorne sucht und auch schnelle 1 gegen 1 Situationen am besten und in Richtung Tor geht. Wie sehr hat dir dieses langsame Spiel geschadet, so dir persönlich?
Ja, also erstmal geht es ja darum, dass man sein Ego und so ein Teamgefühl so ein bisschen beiseite stellt. Klar bin ich ein Spieler, der immer vorne für Wirbel sorgen will und für Furore. Aber in der jungen Vergangenheit haben wir natürlich auch viele Spiele in der Hinrunde nicht ziehen können, auch wenn es immer ein Torspektakel gab. Da kam es ein bisschen so auch Unruhe rein. Da hat man versucht, erstmal ein bisschen defensiv zu stabilisieren, angefangen mit der Fünferkette zu spielen. Dann dadurch natürlich weniger Tore kassiert, aber weniger geschossen. Und ich glaube, das war so halt so. Das ist so das Ding, was man halt so rauskriegen muss, so ein Zwischending von beiden. Und ja, ich hoffe halt, dass wir das jetzt irgendwie bald wieder auf die Straße bringen können und natürlich auch wieder mehr Tore erzielen. Und solange man halt ein Tor mehr schießt, als man bekommt, gewinnt man auch.
Okay, 5 Euro ins Phrasenschwein, ne?
Alles genau. Klar.
Okay, alles klar. PG fragt, in der Formtabelle sind wir auf dem letzten Platz zurzeit. Woran liegt es und befürchtest du, dass wir wieder in den Abstiegskampf reingezogen werden?
Ja, wenn man sich halt so die letzten Spiele anguckt, ich sag mal so, vom Einsatz und Willen her will ich jetzt nicht abstreiten, dass wir keinen Gas geben. Es gibt keinen Monster in der Mannschaft, der sagt, ich gehe jetzt ins Spiel oder bereite mich nicht gut drauf vor. Es sind halt bei uns zurzeit Kleinigkeiten, die uns halt bestrafen. Es geht los mit dem Spiel gegen Kaiserslautern, wo ich sage, okay, Derby verloren. Das auch zu Recht schlecht verloren, was natürlich den Anhang und die Fans natürlich erschüttert, weil das für die das Spiel des Jahres ist. Aber wir haben dann versucht zu straffen, um die nächsten Spiele darauf besser ins Spiel zu kommen. Aber dann gab es halt so Spiele wie gegen welches das Spiel gegen Wiesbaden denke, wo wir jetzt zigtausend Torschancen haben, die gefühlt in der 90. mit einem Einwurf Kopfballverlängerung das Tor schießen. Das ist dann halt so, ist halt ärgerlich und halt blöd, ne? Und dann fährst du nach Rostock, beide Mannschaften haben einen Torschuss, da musst du auch mal probieren, so einen Punkt mal mitzunehmen und kriegst dann halt auch so einen Sonntagsschuss und danach passiert halt gar nichts mehr, ne? Ja, so blöd es klingt, muss man vielleicht am Ende auch hinterfragen, ob man vielleicht wieder ein bisschen was ändern muss, ob man sich wieder ein bisschen offensiver ausrichtet, ob man, es gibt halt viele Ansätze, ne, und wir sind halt gerade in der Zeit, wir haben auch viele Meetings, wo wir uns besprechen, wo wir uns Sequenzen angucken und einfach nochmal versuchen, in den letzten 10, 11 Spielen uns nochmal zu raffen und den Fans das wiederzugeben, was die halt von uns sehen wollen.
Da könnte ich gleich die Frage von Henrik anschließen. Er fragt es, wo denn dieser Leistungsverlust herkommt. Liegt es an der Spielweise oder am falschen Training?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt am falschen Training liegt. Wir Spieler nehmen halt das mit, was der Trainer uns auf den Weg gibt. Die geben sich ja auch Mühe und beobachten die Gegner raus, kriegen schon 3-4 Tage vor den Spielen schon teilweise die Gegner, die auf deiner Position dir gegenüberstehen, Stärken und Schwächen mit. Ja, es ist einfach, ich würde jetzt mal sagen, auf gut Deutsch, dass es Alibi ist, das jetzt irgendwie aufs Training oder so zu schieben. Jedes Spiel ist zwar anders, wir arbeiten aber immer akribisch und ja, ich hoffe einfach, dass wir das jetzt wieder auf die Straße kriegen, das, was wir uns vornehmen und auch in der Hinrunde oder teilweise nach der Rückrunde nach dem Winter gezeigt haben.
Okay. Noch vielleicht eine Frage dazu, was oft auch von den Fans irgendwie moniert wird zurzeit. Wie sieht es denn aus? Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal in der zweiten Halbzeit ihr so ein bisschen einbrecht. Täuscht es oder, also sozusagen, dass es da so irgendwie ein paar Körner fehlen? Täuscht es oder ist es wirklich so oder nimmst du das auch so wahr?
Ja, wenn man sich die Spiele anguckt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man Körner lässt. Kann man natürlich auch sein, da wir auch teilweise, also unser Spiel ist ja, hat ja viel mit Powerfußball zu tun. Es sei denn, wir arbeiten, wenn wir den Ball nicht selber haben, halt extrem viel gegen den Ball. Und ich sag mal, nach einer gewissen Zeit, klar, bringen Wechsel einen auch viel, Ein- und Auswechslungen. Aber Körner lassen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich es auch weiß und selber spüre, dass wenn man, wir hatten auch Spiele gehabt, wo wir 80 Minuten lang draufgegangen sind, so auf gut Deutsch zu sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man dann irgendwie Körner lässt. Es ist einfach nur, dass man in dumme Ausgangssituationen gelangt und es dann halt für die Gegner teilweise dann einfacher ist, uns dann zu bespielen, weil wir dann aufmachen oder nervös werden und hektisch werden, weil wir unbedingt Sachen erzwingen wollen und dass es vielleicht in der Situation besser ist, cool zu bleiben. Und das nutzt dann halt der Gegner, so wird es klingen, zurzeit bei uns halt auch gut aus.
Dann mal die Frage, weil soweit ich weiß, du hast noch kein Spiel vor Zuschauern erlebt bei uns. Wie sehr ist dieser Aspekt auch für die Mannschaft schädlich?
Ja, enorm, ne? Ich sage es klar, es gäbe viele Spiele, die ich natürlich zu Hause mit den Fans erlebt hätte, alleine, wo du halt ein Tor schießt und einfach mitbekommst, wie die Fans dann durchdrehen und du dann in die Kurve gehst. Alleine ich, bevor mein Transfer habe, bevor ich mich mit den Jochen Kienz und mit dem Trainer getroffen habe, natürlich auch Videos angeguckt, wie es so bei Derbys so abgeht. Alleine, da ich ja in meiner Vergangenheit in Dortmund und auf Schalke auch vom Stellenwert her, glaube ich, fast identisch Derbys gespielt habe. Natürlich nicht in so einem geilen Stadion. Wenn man sich natürlich die Videos angeschaut hat gegen Lautern letztes Jahr, ist man schon ein bisschen traurig, dass man sowas in diesem Jahr leider nicht mitgenommen hat. Und ich glaube schon, dass die Supporter, die es hier gibt, dazu bringen, den Verein und die Mannschaft auch nochmal zu tragen. Ne? Das sind natürlich auch nochmal viele Prozente, die da flöten gehen. Klar geht das den anderen Mannschaften zu Hause genauso, aber so das, was ich halt mitbekommen habe und auch wo es jetzt nur wenige Zuschauer waren, hat man schon sehr gemerkt, was die Zuschauer hier bewirken können.
Okay, ja, das freut mich. Du hast ja bei Dortmund 2 auch gespielt. Habt ihr da im Stadion Roter Erde?
Genau.
War das da? Okay. Auch mal, hast du auch mal im Westfalenstadion gespielt?
Westfalenstadion selber nicht. Hm. War natürlich auch mal mit dem Kruf ab und zu bei welchen Testspielen dabei, aber halt meistens auswärts.
Okay, ja. Das Ding. Wie groß unterscheiden sich eigentlich Vereine wie Dortmund, also jetzt vielleicht mal einfach von der Struktur her und Waldhof jetzt und von den Fans?
Ja, also von der Struktur her, klar, man merkt schon, dass es dass Dortmund ein Champions-League-ist ist, dass die halt jedes Jahr mit oben um die Mannschaft spielen. Klar, dieses Jahr ist es jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich mal sagen, aber ja, man merkt schon den Unterschied. Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt von der Fankultur her, weil ich natürlich auch mitbekomme, was hier die Fans sind. Aber in so Sachen Infrastruktur, Planungen und so kriegt man schon mit, dass es halt bei Dortmund auch nochmal eine andere Hausnummer ist. Und ich sage auch, es wäre verkehrt, wenn man da nicht Unterschiede sehen würde, weil wenn Waldhof in der ersten Liga spielen würde, jetzt mal in Klammern, würde es glaube ich auch nochmal ein paar Veränderungen geben.
Davon gehen wir mal aus. Ja. Wir müssen, oder achso, Max, wolltest du?
Ich hätte noch eine Frage aktuell zur Lage mit Corona. Wie sehr verändert sich jetzt die Vorbereitung dadurch auf ein Auswärtsspiel zum Beispiel? Wie sehr nimmt dein das im Kopf mit?
Ich muss sagen, dass die Auswärtsspiele einen eigentlich immer auch gut tun, weil man da nochmal mit der Mannschaft, klar, wir sehen uns jeden Tag gefühlt, aber allein die Fahrt, das Miteinandersein im Hotel, so, das gibt halt einen, so auch dieses familiäre, auch wenn es schwierig ist, ich weiß, die meisten Spieler kommen halt schon weiter weg, sehen die Familie halt nicht so oft und ja, da ändert sich eigentlich nicht so viel. Also die Auswärtsfahrten sind eigentlich immer noch so wie zuvor, du bist halt ein, zwei Tage vorher schon los, verbringst dann eigentlich fast die ganze Zeit mit der Mannschaft, bist immer auf deinem Zimmer und FaceTimes dann mit der Familie oder sprichst dann mit denen. Ja, so sieht eigentlich meistens aus.
Okay, wir müssen leider zu einem weniger, auch nicht so erfreulichen Thema rübergehen. Ich lese vielleicht hier gerade mal die Frage und die Aussagen von Che vor. Der schreibt: Hallo Jungs, erstmal danke für euer Auftreten für unseren Verein. Leider konntet ihr unsere Fanszene noch nicht intensiv an Spieltagen kennenlernen. Wer weiß, was in Sachen Pushen sonst noch möglich wäre, um die Punktezahl zu vermehren. Zurzeit leiden wir und hoffen, Leistung und Tabellenstand werden besser. So. Und jetzt kommt seine Frage, da werden wir auch beim nächsten Thema. Meine Frage wäre, wie er auf die Beleidigung an Anton reagiert hat und wie das Thema im Team diskutiert wurde.
Ja, also wir haben das, also manche haben ein bisschen weniger mitbekommen, die anderen vielleicht ein bisschen mehr, weil er es ja alleine selber auch auf den sozialen Netzwerken geshared hat, also gepostet hat. Mhm. Ich persönlich kriegt das ja selber auch bei mir teilweise mit oder habe es in der jungen Vergangenheit auch mitbekommen. Und allein so Sachen wie das mit George Floyd und so, das sind halt einfach auch so Demos, wo man drauf gegangen ist. Man weiß es natürlich, der Rassismus im Sport, nicht nur auf Fußball bezogen, ich rede jetzt mal von ein bisschen allgemein, dass es schon noch vorhanden ist, traurigerweise auch in unserem Jahrhundert, in dem wir uns gerade befinden. Mhm. Und ja, ich finde halt, in der Mannschaft haben wir eigentlich gut drauf reagiert, weil es bei uns sowas eh nicht gibt. Ich finde, hier beim Waldhof ist es immer sehr familiär und da wird auch jeder aufgenommen, egal ob der jetzt dunkelhäutig ist oder aus enger anderen Herkunft kommt. Hier kommen eigentlich schon alle immer sehr zusammen und ich finde, der Sport an sich sollte das auch vorleben. Und wenn ich dann zum Beispiel so Sachen mitbekomme wie in der Bundesliga, wo der Torunariga mal irgendwie während des Spiels mal irgendwie dumm angemacht wurde und man selber Spieler im Kader hat, die auch eine andere Herkunft haben. Mhm. Das ist halt widersprüchlich und das verstehe ich halt nicht. Ich frage mich halt immer so, wie würde man es drehen, wenn es andersherum wäre, wenn man irgendwie bei Leuten wären, die halt auch anders aussehen und du bist halt derjenige, der anders aussieht. Mhm. Wie würdest du dich in der Situation fühlen? Und da hinterfrage ich halt auch immer so ein bisschen an den Krips der Menschen, die da irgendwie immer noch hinterm Mond leben, auf gut Deutsch.
Ja, du hast gerade Erlebnisse angesprochen. Was waren das, wenn du es erzählen willst?
Ja, klar, ich hatte das auch schon mal vor 2-3 Jahren. Haben wir mit SG Wattenscheid in Aachen gespielt. Da habe ich 2 Buden gemacht, oder eine Bude, meine ich. Und dann bin ich in die Kurve gegangen und dann wurden auch Feuerzeuge geschmissen und kamen auch Umlaute. Aber man reift auch als Person. Ich weiß, nicht jeder Person ist vielleicht mental und im Kopf so stark wie einer selbst. Deshalb versuche ich halt auch, wenn es in meiner Person so ist, einfach ein Vorbild zu sein und einfach stärker zu sein. Und das ist halt das, womit man auch angreifen muss. Ne? Man darf sich nicht runterkriegen lassen und man muss zu dem stehen, was man ist und wer man ist. Mhm. Und ja, das ist so mein Ansatz.
Ja, das freut uns zu hören, auf jeden Fall. Das sehen wir natürlich genauso. Jetzt hat bei dem Interview, das hast du vielleicht auch mitbekommen, von Anton Donkor beim bei Radio Regenbogen, hat er auch natürlich von Alltagsrassismus erzählt. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Genau, ja, vielleicht erzählst du erstmal von dir.
Ja, Rassismus ist ja nicht nur ein Sport, es ist ja ein Thema, ein Themengebiet, was auf der ganzen Welt so seinen Umkreis macht. Und wie gesagt, ich finde halt, wir leben alle auf derselben Erde, auf demselben Planeten und ich wüsste jetzt nicht, wieso man andere, also wer nimmt sich das Recht zu sagen, dass seine Herkunft oder Rasse oder keine Ahnung, wie Leute das irgendwie betiteln wollen, rausnehmen zu können, dass andere falsch sind. Das verstehe ich nicht. Und das gibt es natürlich auch im Alltag, das gibt es im Job, das gibt es auch im Straßenverkehr, es gibt es überall. Und ich hoffe einfach, dass das einfach in der nächsten Zeit einfach abnimmt, weil das einfach in der Welt nichts zu suchen hat.
Ich würde gerne ganz kurz dazu ergänzen, dass es sozusagen unterschiedliche Rassen biologisch gesehen, also Wissenschaft, also abgesehen davon, dass Rassismus sozusagen sowieso schon sehr dumm ist, dass es sozusagen auch biologisch überhaupt gar nicht haltbar ist. Also es gibt keine unterschiedlichen Rassen bei Menschen. Genau. Also wenn man das nicht sowieso schon kapiert, einfach aufgrund seines Menschenverstands, kann man das auch gerne wissenschaftlich nachlesen.
Und so muss man das natürlich den Leuten, die es halt nicht verstehen, versuchen mit deren Worten zu erklären, weil sonst verstehen die es ja nicht. Das ist ja das Ding.
Ja. Ob sie es auch mit Erklärung verstehen, ist natürlich noch eine andere Frage. Ja, genau. Ja, ich wollte mal fragen, wir hatten noch ein bisschen weiter dazu. Und zwar, wir hatten ja es gab ja dieses Spiel Paris gegen Başakşehir, glaube ich.
Ja, Başakşehir.
Başakşehir.
Genau.
Ja, okay, genau. Und da war ja die Reaktion der Mannschaft oder auf jeden Fall, also mindestens, wie heißen die? Başakşehir?
Ja, wir wissen, auf jeden Fall die gegnerische Mannschaft.
Genau, ja, okay. Alles klar. Diese Mannschaft hat dann aufgehört zu spielen. Ich glaube, Paris hat sich dann angeschlossen. Wie beurteilst du diese Reaktion?
Ja, das zeigt einfach auch Menschlichkeit, ne? So, ich finde, sowas sollte auch so sein. Weil ich habe auch mal einen Beitrag zum Beispiel von einem bekannten Stürmer gesehen gehabt, Samuel Eto'o, hatte mal im französischen Fernsehen ein Interview und meinte da auch, wie wäre es, wenn die ganzen Spieler oder egal aus welcher Herkunft, die rassistisch beleidigt werden, einfach sich mal umdrehen würden und sagen, wir spielen nicht mehr. Dann würde es keine Spieler mehr geben. Was machen die denn dann? Dann würde es ja das alles eigentlich gar nicht gehen. Deshalb muss man einfach mal gucken, dass man das irgendwie mit der Zeit, ich weiß, es ist schwer, man kann nicht alle Menschen erreichen, aber wenn man das einfach mehr vorlebt und mehr in die Richtung geht, okay, das ist nicht korrekt, dass es vielleicht weniger wird.
Ja, wenn du das so ansprichst, höre ich da auch eine gewisse Kritik am DFB raus, der zum Beispiel in der Klausa Hopp Spiele unterbrechen lässt oder sogar androht, Spiele abzubrechen, aber beim Thema Rassismus ist man dann eher kurz angebunden, da macht man dann mal wieder eine Aktion, ein Plakat, einen Werbespot und dann ist man damit raus. Würdest du auch vom DFB mehr erwarten?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber so ein Plakat oder mal...
sind wir uns einig.
Hinknien, das ist vielleicht für die Gestik oder dass man für den ersten Anblick gut, aber das ist ja, man geht ja nicht in die Wurzel rein. Deshalb bringt es am Ende der Thematik gar nichts.
Ja, ich sehe das auch so, dass ein Plakat eher wenig bringt, dass man da eher durchgreifen müsste und dann vielleicht auch, wenn das deutlich rauskommt, so wie es beim Spiel in Paris passiert ist, dann auch mal wirklich vom Platz geht und sagt, Leute, überlegt euch mal, was ihr hier gerade macht, weil das hat im Sport nichts zu suchen, das hat in unserer Gesellschaft nichts zu suchen. Das hat genau so. Nirgendwo was zu suchen.
Korrekt.
Okay. Also da vielleicht irgendwie eher eine klarere Kante vom DFB. Das wäre doch vielleicht auch mal eine sinnvolle Veränderung. Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, genau. Das wäre eine angemessene Reaktion vom DFB. Was fändest du eigentlich eine angemessene Reaktion von den Fans? Also hättest du da, würdest du dir da was wünschen, wie die wie die jetzt zum Beispiel die Fanszene hier reagieren sollte?
Ja, es ist halt schwer zu sagen. Also ich persönlich im Stadion, wenn ich jetzt jemanden sehen würde, der irgendwie dagegen schwimmt oder strömt, würde ich mir den einfach mal zur Seite nehmen und packen und ihn einfach mal fragen, wieso und weshalb, warum er gerade auf den Spieler so drauf geht. Also er ist auch ein Mensch, er hat auch Familie, er fühlt wie du, er hat alles dasselbe, nur weil er vielleicht anders aussieht oder anders spricht, hast du nicht das Recht zu nehmen, irgendwie über ihn zu urteilen oder ihn aufgrund der Sache runterzumachen. Also ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob man dann Leuten rauspickt und sagt, ja, Stadionverbote und ich glaube, das ist auch ein bisschen weit gegriffen. Man müsste einfach mal so eine Lösung, einen Ansatz finden, sowas einfach rauszunehmen. Ich bin jetzt auch nicht in der Lage und Situation, irgendwie Forderungen zu stellen oder sonst irgendwas, aber einfach nur das Gefühl zu nehmen, dass es einfach nicht korrekt ist und die müssen halt wissen, wie sie die Leute, die sich da benachteiligt fühlen, ein gutes Gefühl mitgeben.
Okay, also sozusagen einfach im mehr, wie soll ich es denn sagen, Zivilcourage sozusagen.
Genau. Ich finde auch, vielleicht sollte es so eine Gewerkschaft oder Gesellschaft geben von Spielern, die vielleicht ein bisschen, ich weiß, es gibt bestimmt irgendwelche Menschen oder Spieler, die sowas machen, dass sie sich einfach mal zusammentreffen und irgendwie mal dagegen angehen. Weil deren Stimme natürlich dann nochmal eine bessere Reichweite hat, ne?
Ja. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Also ich meine, ich will jetzt hier gar nicht so viel von uns sprechen, aber nur mal, wir sind ja vom Fanclub Doppelpass, der sich ganz explizit, also unser Fanclub heißt Doppelpass, SV Waldhof-Fans gegen Gewalt und Rassismus. Also das gibt es beim SV Waldhof und ich denke, das ist dank vieler anderer Fanclubs auch, wie den, was weiß ich, den Krauts, Mann im Vorne, Chaoten, den Ultras und so weiter, glaube ich, auch wirklich in Mannheim nicht mehr das Hauptthema ist. Also, ja. Also diese Fanclubs gibt es. okay, aber genug von uns. Nochmal vielleicht, als wir sind schon leider fast am Ende. Wie kam denn eigentlich dein Wechsel zu uns im Sommer zustande?
Ja, also es war natürlich eine ganz andere Transferperiode, wie man sich die halt eigentlich sonst, also wie man die eigentlich sonst kennt. Ich hatte zwei erfolgreiche Jahre bei Borussia Dortmund, auch zweites Jahr Kapitän gewesen und so war es halt für mich die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich hatte natürlich auch mehrere Anfragen gehabt, aber durch Corona hat sich halt der Markt ein bisschen verändert gehabt. Da gab es natürlich auch viele Gespräche auch in der zweiten Liga oder im Ausland. Dann ist es vielleicht so bei ein, zwei Vereinen nicht zu den Transfer gekommen. Und darauf sind halt die Waldhöfer dann auch aufmerksam geworden. Und ja, dann ist es halt durch gute Gespräche zu den Transfer gekommen.
Okay. Genau. Du bist bei uns gelandet. Das heißt, wie sehr bist du schon in der Stadt angekommen, trotz Corona? Wie gefällt es dir in Mannheim? Was ist der Waldhof so ein bisschen für dich?
Ja, man kriegt es halt alles so ein bisschen mit, ne? So, wenn man am jeden Tag am alten Weg trainiert, erinnert es da so ein bisschen einen schon so ein bisschen an den Ruhrpott. aber natürlich, es gibt natürlich auch schöne Seiten, wenn man da am Hafen ist oder wenn man da schon mal am, ich weiß nicht, wie heißt der Turm nochmal? Wasserturm, genau. Ja. Da gibt natürlich auch schöne Ecken, ne? Wo man auch schön spazieren gehen kann oder so ein Käffchen trinken kann oder im Luisenpark mal ein bisschen rausgehen. Also, es gibt natürlich auch schöne Ecken und ich brauche zum Beispiel jetzt kein Navi mehr und muss auch nicht mehr im Navi gucken, wo T2 ist oder Q7 und Q6 ist. Also so ohne Navi kann ich natürlich auf jeden Fall irgendwie schon in der Stadt gewesen.
Das ist doch schön zu hören. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn du vom SV Waldhof Mannheim sprichst, was sagst du dann? Mannheim, der Waldhof oder wir?
Wir, der Waldhof.
Wir, der Waldhof. Okay, eine sehr, wie sagt man denn, eine salomonische Antwort. Ja, cool. Genau. Okay, ja, Josef, das war's leider schon. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber jetzt rufen wir mal den Marcel an. Und dir wünsche ich auf jeden Fall, oder wünschen wir viel, viel Glück, dass es auch mal wieder zu einem Tor langt und natürlich ein Sieg gegen Ingolstadt.
Dankeschön. Dann wünsche ich euch noch ein schönes einen schönen Telefonat mit Marcel Kostli. Den könnt ihr auch einen lieben Gruß von mir stellen. Und wir hören uns dann.
Alles klar, okay.
Alles klar,
tschüss. Auf jeden Fall.
Ciao, ciao.
Ja, ich übernehme da mal kurz, solange der Paul den Anruf tätigt. Also, Marcel Kostli, unser Mittelfeldmann. Flexibel wie eh und je, würde ich sagen. Einer der flexibleren von uns. Geboren in Achim am 20. November 1995. Laufbahn habe ich mir ein bisschen angeguckt. Da wäre Werden, Rottenburg und dann Mainz 2, wo ich ihn definitiv fragen werde, ob er schon gegen uns gespielt hat. Magdeburg und dann schon der glorreiche SV Waldhof Mannheim. Ich freue mich sehr, ihn gleich begrüßen zu dürfen und bin gespannt, was er zu sagen hat, wie er unser Team zurzeit sieht und wie er die ganze Entwicklung zurzeit sieht.
Ja, da bin ich auch mal gespannt.
Hallo, hallo.
Okay, wunderbar, alles klar. So, jetzt ist er uns auch zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo Marcel, wie geht's dir denn?
Ja, wie gesagt, Niederlage ist noch nicht ganz verdaut. Tat natürlich weh, die Niederlage. Und sonst geht's mir natürlich sonst gut. Mhm. Bin gesund und ja.
Ja, das ist ja das Wichtigste. Ja, irgendwie schade, ne? Also Meppen war doch eigentlich jetzt, also mir kam es jetzt nicht vor, dass die wirklich stärker als wir waren.
Absolut, absolut. Da war auf jeden Fall mehr drin und das hatten wir uns ja auch alle vorgenommen, definitiv. Allerdings kann man es ja nie vorhersagen und ja, jetzt müssen wir leider den Mund abputzen und uns gut auf Ingolstadt vorbereiten.
Okay, okay. Wie erklärst du das eigentlich gerade, dass es so ein bisschen, ne, ich meine, man war ja eigentlich nach der Rückrunde nach der Winterpause eigentlich so die Mannschaft der Stunde. Mhm. Und wie erklärst du denn, dass es so diesen Leistungsabfall eigentlich ein bisschen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Erstmal, wie gesagt, der Januar war halt auch wirklich hardcore, muss man sagen. Der war nicht ohne, da sind halt auch viele Kräfte liegen geblieben. Und in der kurzen Zeit ist halt so viel auf uns eingeprasselt, dass wir halt auch wenig Zeit darüber nachzudenken, was als nächstes kommt, sondern wir haben einfach in den Momenten dann halt auch einfach abgeliefert und gut gespielt. Ich würde sagen, jetzt ist halt einfach auch eine Phase, wo wir einfach so, ja, so wir müssen uns das Glück einfach wieder erzwingen, weil die dritte Liga ist halt Spieltag für Spieltag einfach hart und wenn man da halt nicht auf seine 100% kommt, wie wir halt leider gerade nicht kommen, da wird man halt auch einfach eiskalt bestraft, egal ob es nach dem Standard ist, ob es nach dem unverdienten Gegentor ist, also da gibt es ja viele Situationen, die man dann beseitigen kann und dann bei uns auf der Seite machen wir zum Beispiel momentan gar keine Tore oder wenn, macht uns jetzt bei uns der Anton Donkor die Tore so. Mhm. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also eine richtige Lösung habe ich natürlich nicht. Ich weiß nur, dass jeder aus der Mannschaft will und den Bock umstoßen will, definitiv.
Mhm. Ja, erwartet schwere Liga, erwartet schwerer Gegner am nächsten Spiel. Was erwartest du dir am Samstag von Ingolstadt?
Ja, die ersten drei, die sind ja wirklich eng beieinander und ich denke auch Ingolstadt will definitiv weiterhin punkten. Allerdings wissen sie, denke ich, auch aus dem Hinspiel, dass es gegen uns nicht einfach wird. Wir aber natürlich auch wissen, dass die Qualitäten haben. Die Qualitäten müssen wir natürlich beseitigen. Wir müssen uns wieder wie auch sonst, wie wir uns sonst auch die letzten Wochen gut auf den Gegner eingestellt haben. Aber allerdings jetzt ist halt wirklich wichtig, das, was der Trainer halt vorgibt, den Matchplan auch umzusetzen und wirklich konsequent und rigoros zu verteidigen, dass wir halt wirklich den Gegner mit unserer Qualität, die wir haben, auf jeder Position bespielen, aber halt auch wirklich konsequent und konzentriert den Gegner verteidigen.
Okay, was war so mit das Prägendste in die letzten Spiele, wo du sagen würdest, daran sieht man, dass wir vielleicht auch ein bisschen Pech haben zurzeit?
Ich würde halt einfach sagen, generell die Tore, die wir halt bekommen. Also ich würde mal sagen, Rostock ist ein Beispiel, wo wir einfach durch einen Einwurf, Wiesbaden ist durch einen Einwurf und jetzt halt auch wieder gegen Meppen, wo wir halt einfach drei Standardtore kriegen, die man so halt eigentlich nicht bekommt. Also wir haben es ja auch sonst immer gut verteidigt, wir haben uns ja auch wirklich gut stabilisiert, gerade im Januar mit den, dass wir halt wirklich eine gute Abwehr haben. Wir standen stabil, jeder wusste, was er zu tun hat. Aber jetzt gerade ist es halt wirklich so, dass wir einfach Kacktore kassieren. Und das müssen wir halt wirklich, dass wir uns dadurch belohnen, dass wir halt wirklich konsequent verteidigen, dann werden wir unsere Tore auch vorne wieder schießen. Aber jetzt gerade ist es halt so, dass wir so Kacktore halt fressen und das müssen wir halt abstellen.
Und vorne vielleicht auch eventuell dieses Quäntchen Glück nicht haben.
Genau, genau, absolut, ja.
Okay, ja. Ja, das hoffen wir natürlich auch und so weiter, dass es jetzt so langsam wieder aufwärts geht. Wie sehr fürchtet ihr, also irgendwie, wie sehr hat man praktisch den Abstiegskampf irgendwie noch im Auge oder die Mannschaften hinter uns? Hast du da noch Angst, reingezogen zu werden?
Also generell Angst habe ich nicht, weil wir einfach eine gute Mannschaft haben und ich habe Vertrauen in der Mannschaft und ich weiß einfach von jedem einzelnen Spieler die Qualitäten und das hat man, denke ich, auch in den vergangenen Monaten gesehen, dass wir die Qualität haben. Allerdings müssen wir natürlich auch gewarnt sein und die Ohren gespitzt sein, dass natürlich es immer noch nach unten gehen kann. Aber wir haben es ja selber in der Hand. Das heißt, wir müssen Woche für Woche unsere Leistung auf den Platz bringen und unsere nötigen Punkte, die wir jetzt noch holen müssen, holen. Dann werden wir auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und natürlich ist ich würde jetzt nicht sagen, dass man nach unten schielt, das gar nicht. Aber trotzdem ist, denke ich, jetzt jedem bekannt, nach den 6 Spielen ohne Sieg, ist jedem klar, dass wir auf jeden Fall noch nötige Punkte brauchen, um da nicht unten reinzurutschen.
Und was glaubst du, wo das so ein bisschen herkommt, dieser Leistungsverlust? Ist es vielleicht auch die Umstellung, die neue Spielweise, oder?
Nee, die neue Spielweise würde ich gar nicht sagen. Also wir haben ja jetzt auch wirklich, klar haben wir jetzt wieder einige Verletzte, aber in der Zeit jetzt hatten wir eigentlich immer großes Glück, dass eigentlich viele fit waren, also die meisten auch viele Leistungsträger. Und es ist einfach der Wurm drin. Also ich will gar nicht irgendwie betiteln oder irgendwie Gründe suchen, dass ich jetzt sage, es liegt an der Sache oder an der Sache, sondern wir sind ja ein Gefüge, jeder Spieler und jeder Staffbereich hat ja eine Aufgabe und wir sind ja verschiedene Bausteine und die müssen halt einfach wieder zusammen funktionieren und man hat ja gesehen, dass es funktioniert und dass es auch wirklich richtig gut funktionieren kann. Wir haben ja auch wirklich richtig gute Spiele gemacht.
Ja, definitiv.
Und wie gesagt, man darf natürlich auch nicht vergessen, das soll keine Ausrede sein, aber wir haben halt auch wirklich einen jungen Kader und ich glaube, es gibt auch wenige Spieler, die jetzt vorher schon viel Drittliga-Erfahrung gesammelt haben und das ist dann natürlich auch ein Prozess.
Also siehst du das eher so ein bisschen als Übergangsjahr?
Ja, gerade auch, weil wir halt auch einen großen Umbruch hatten. Ich bin ja dann auch neu dazugekommen und das gehört dann halt auch einfach dazu.
Wie ist denn so der Unterschied zwischen Magdeburg und Mannheim?
Also auf jeden Fall vom Spielerischen ist es schon ein großer Unterschied. In Magdeburg war es eher so der richtige Männerfußball, das heißt, egal wie, Hauptsache gewinnen. Und hier würde ich sagen, man merkt halt richtig, dass hier eine Idee herrscht. Und die Idee will man auf jeden Fall auch umsetzen. Man will Fußball spielen, man will attraktiven Fußball spielen. Man will die Fans, natürlich gerade, es ist natürlich schade, dass die Fans halt, ich habe noch nicht ein Spiel mit den Fans so richtig im vollen Stadion genießen können. Das ist sehr schade. Allerdings merkt man einfach, dass man den Fans was wiedergeben will. Man will denen zeigen, dass wir halt guten Fußball spielen können, attraktiven Fußball spielen können und damit dann halt auch Spiele ziehen können und 3 Punkte sammeln können und nicht nur guten Fußball spielen und dann zu verlieren, sondern halt das dazu auch noch belohnen.
Okay.
Das würde ich gerade, das ist der große Baustein, das ist schon ein großer Unterschied, was halt den Unterschied dann auch ausmacht. Und deswegen war es auch ein Schritt für mich sozusagen, ich will wieder mehr Fußball spielen, deswegen habe ich den Schritt dann sozusagen nach Mannheim gemacht.
Okay, du hast die Fans gerade angesprochen. Du kommst aus Magdeburg. Magdeburg hat auch eine sehr starke Fanszene. Du stehst auf dem Platz jetzt ohne Fans. Wie viel Prozent würdest du sagen, macht das aus für dich?
Gut, ich sag mal so, jetzt so langsam ist es wirklich Gewöhnungssache. Also dieses Gefühl, wie es mit Fans wäre, ist natürlich undenkbar groß. Wie schön es wäre, wirklich vor vollem Stadion zu spielen. Allerdings ist es halt wirklich Gewöhnungssache jetzt langsam, weil es halt einfach schon länger so geht. Und es ist einfach noch der letzte Kick, gerade wenn es unentschieden steht, wenn es 1-1 steht oder wenn es 0-1 für den Gegner steht, so dieses der letzte Kick, den die Fans dir noch übertragen können aufs Spielfeld, der fehlt halt einfach. Und das muss man wirklich sagen.
Okay. Wie sehr würdest du sagen, hat es so ein bisschen also auch den Fußballer verändert? Also zum Beispiel, ne, man hört ja jetzt auch mehr, was zugerufen ist, hört man vielleicht also, was der Trainer auch von außen ruft. Was hat sich da so konkret verändert für euch?
Klar, man kann natürlich besser kommunizieren, also es wird mehr geredet auch, also es wird ja auch so mehr viel geredet, aber man versteht natürlich dann nicht jedes Wort. Jetzt ist es halt so, dass man halt viel von außen vom Trainer mitbekommt, der einen unterstützt, der Coaching-Sachen durchgibt, auch wenn es die ersten 10 Minuten nicht funktioniert, gibt da schnell was rein, ohne jetzt viel rumzuschreiben, sondern klar und deutlich und man weiß direkt, was umzusetzen. Genauso ist es halt auch wie zum Beispiel zwischen dem Torwart und dem Stürmer, dass der direkt Kommandos weitergeben kann. Man kann einfach viel mehr miteinander kommunizieren, ohne dass man jetzt kurz zu dem Spieler laufen muss, sondern das ist halt einfach klar, hört man dann auch mal Wörter wie, ja, wie soll ich sagen, gerade wenn, wo man vor ein paar 100 Zuschauern gespielt hat, dann hört man vielleicht mal das ein oder andere Wort, gerade wenn eine Unterbrechung ist. Mhm. Aber es gehört halt auch dazu und wie gesagt, wir sind Fußballprofis und solange es halt im Rahmen ist, gehört es halt dazu und das muss man dann halt auch einfach ignorieren und sich auf sein Fußballspiel konzentrieren.
Okay, da sprichst du ja eigentlich genau das, ja, das richtige Thema ist eigentlich das falsche Wort, ne? Aber das Thema, was natürlich gerade ein bisschen vorherrscht, an. Entschuldigung, das Thema Rassismus ist ja leider immer noch aktuell. Was für Erfahrungen hast du denn gemacht jetzt? Vielleicht kannst du mal so sagen, vielleicht einfach mal auf dem Platz und von den Rängen und dann vielleicht aber auch im Alltag.
Also im Alltag bin ich sogar froh darüber, dass mir sowas noch nicht passiert ist. Also da habe ich wirklich noch keinen negativen Punkt gehabt, dass ich sage, da wurde ich mal rassistisch angemacht oder beleidigt. Allerdings natürlich auf dem Platz, gerade von Zuschauern, ist es schon des Öfteren vorgekommen. Und das Problem ist halt dort halt wirklich, dass man nie genau sagen kann, wer es in dem Moment halt auch war. Weil es können ja Tausende sein und es sind ja meistens wirklich auch nur 5, die du an der Hand abziehen kannst, die sowas machen und die sich sowas auch nur trauen, wenn sie halt nicht erkannt werden. Egal, ob es in den sozialen Medien ist, egal, ob es in einer Fanmenge ist. So, und das ist halt einfach schade, weil die Menschen, die sowas von sich geben, die sind halt meistens mit sich selber unzufrieden und sie haben halt auch einfach nicht das Recht, einen Menschen zu kritisieren, der eine andere Hautfarbe oder anders aussieht als er selber, weil jeder Mensch ist gleich und wie gesagt, für mich ist das ein großes Thema. Mich berührt das auch immer, wenn andere Leute sowas von sich geben, sowas veröffentlichen, wie zum Beispiel jetzt Anton Donkor. Und sowas muss einfach noch viel größer gemacht werden. Wie gesagt, man muss einfach dagegen angehen, man muss sich sowas einfach gar nicht mehr gefallen lassen.
Dann,
wie gesagt, manchmal ist man halt einfach sprachlos, was von Menschen kommt, gerade jetzt in den sozialen Medien, wo man einfach anonym sein kann, wo man sozusagen gar nicht erfasst werden kann und herausfinden kann, wer das ist.
Ja klar, durch die mediale Berichterstattung ist natürlich oft auch schnell so die Empörung sehr groß, aber natürlich auch der Schritt, sowas zu schreiben, eher sehr, sehr einfach geworden. Genau. Ist es denn eigentlich so sinnvoll, dann diese Sachen so bekannt auch zu machen? Würde man, also unterstützt man nämlich, oder macht man das dann sozusagen nicht auch publik, was diese Rassisten schreiben?
Ja, das Problem ist halt, wenn man es halt mit sich selber ausmacht oder vielleicht nur seinen Freunden zeigt und sagt, ja, guck mal, der hat mir schon wieder sowas geschrieben oder sowas, dann frisst sich das natürlich auch ein bisschen in dich hinein und du fühlst halt nicht die gewisse Unterstützung, die du vielleicht auch manchmal brauchst, weil, wie gesagt, wir sind auch nur Fußballer oder es gibt auch Menschen, die sind Sänger und das sind auch nur Sänger. Hinter dem Sänger steckt ja aber auch ein Mensch, den es vielleicht auch wirklich hart trifft. Und ich denke mal so, klar, freut sich vielleicht derjenige, der das demjenigen dann geschrieben hat, oh, guck mal, das wird publik gemacht, ich war das und freut sich darüber. Aber es ist natürlich auch wichtig, anderen Leuten zu zeigen, hey, macht mal die Augen auf, so kann das halt nicht weitergehen, weil wenn das natürlich immer unter den Tischen passiert, dann wird es natürlich auch nicht ein Thema. So, das muss aber einfach ein Thema sein, dass es halt einfach sich nicht so gehört und das ist halt einfach nicht, das versteht sich halt nicht unter Menschen. So funktionieren wir heutzutage nicht und ja.
Ja, vielen Dank, schönes Statement.
Du? Definitiv schönes Statement. Würdest du dir da auch mehr Unterstützung von den Verbänden wünschen, wie zum Beispiel UEFA? Sie am Beispiel, was in der Champions League da abging mit Paris gegen, wir hatten es eben schon, das
Başakşehir
oder so. Oder
ja,
wie
genau,
heißen.
Genau.
Wünschst du dir da auch mehr Unterstützung von den Verbänden?
Auf jeden Fall, gerade von den parteiischen Schiedsrichter, unparteiischen.
Ja gut, in letzter Zeit.
So, ist es halt extrem wichtig, gerade sowas unter Kontrolle zu kriegen und dann auch selber ein Statement zu setzen, komm, wir brechen das Spiel jetzt ab, weil gerade auch von der UEFA zu sagen, klar, die sitzen dann halt in ihren Büros oder die sitzen halt einfach ein bisschen höher und sie kriegen es ja auch nicht direkt mit. Aber ich finde, die Menschen, die es gerade mitbekommen, gerade ein Schiedsrichter oder gerade das Drumherum, was wirklich hautnah dabei ist, die müssen sich halt auch dafür einsetzen. Mhm. Ich finde es halt schwierig, wenn jetzt die UEFA einfach irgendwas festsetzt und sagt, das wird jetzt so gemacht, kann es ja trotzdem so fortgeführt werden und viele werden dann einfach weitermachen. Aber man muss halt, wenn es passiert, dann muss man direkt was unternehmen, damit der Mensch und der das Drumherum merkt, okay, es wird direkt bestraft.
Also wie in der, halt, wie in der Klauser Hopp, wo der Herr Hopp beleidigt wurde und man dann von Seiten des DFB aus das Spiel unterbrochen hat?
Genau. Einfach um ein Standing zu setzen und zu zeigen, so geht das nicht.
Schwierig wird es natürlich wie bei dem Spiel jetzt gegen Paris, wo es der Schiedsrichter, glaube ich, selber, oder der Vierte.
Genau, der war es selber, aber selbst da muss dann halt auch einfach ein Linienrichter oder ein, der fünfte Offizielle oder vierte Offizielle dann halt auch einfach einschreiten und halt über seinen Schiedsrichter da sein springen, über seinen Schatten springen und als Mensch dann sein und wenn das halt dann so war, auch einfach ehrlich sein und das ansprechen, weil sonst wird es ja nicht besser.
Von dem her schon ein starkes Statement der beiden Mannschaften. Ich glaube, es ging dann von den Mannschaften aus.
Auf jeden Fall, genau.
Genau. Ja, das wären doch, vielleicht mal Änderungen, die der DFB zum Beispiel jetzt mal in Deutschland voranschreiten können. Okay, alles klar. Genau. Ja, nee, aber das freut uns auf jeden Fall zu hören, dass du das zumindest mal privat nicht so mitbekommen hast, das ist ja schon mal wirklich, da hört man ja auch ganz andere Sachen, jetzt auch gerade Anton und eben hat auch Josef Boyamba, von dem ich dich übrigens herzlich grüßen soll, auch von privaten Sachen erzählt. Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall da für deine Offenheit. Wie kam es denn dazu, dass du zum Waldhof gekommen bist?
Das war so, dass ich war ja 2,5 Jahre bei Magdeburg und dann ist mein Vertrag ja ausgelaufen. Dann hatte ich halt einfach gesagt, ich brauche was Neues. Und ja, dann kam halt die ersten Anrufe vom Herrn Kien, der mich dann halt auch überzeugt hat von seinen Gesprächen, von der Art und Weise, was er vorhat. Dann war ich auch 2-3 Mal hier, hab mir vieles angeschaut. Hab mir das Stadion zeigen lassen, wo man ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen konnte. Hab mich dann auch nochmal mit dem Trainer, mit dem neuen Trainer, der ja auch neu gekommen ist, getroffen. Und da hat man dann einfach gemerkt, dass was ich vorhabe, was er vorhat, dass es einfach passt. Und da hatte ich dann Bock drauf. Und ja, dann habe ich gesagt, dann nehme ich die neue Herausforderung bei Mannheim an. Und dann habe ich zugesagt.
Wunderbar. Und jetzt lebst du in Mannheim?
Genau.
Und hast dich einigermaßen eingelebt, trotz aller
Corona-Hindernisse? Auf jeden Fall, klar. Viele Unternehmen konnte man noch nicht. Das ist ein bisschen schade. Allerdings kann man ja trotzdem ab und zu mal das Haus verlassen, sich ein bisschen umgucken, ein bisschen spazieren gehen. Das gehört ja immer dazu. Und das kann man hier auf jeden Fall machen.
Sehr schön. Was ist der Waldhof für dich? Wenn du über den Waldhof sprichst, sagst du dann Mannheim, der Waldhof oder wir?
Also wenn ich jetzt an Waldhof denke, was ich wirklich sagen muss, ist es für mich der Kern der Mannschaft. Einfach weil wir als Mannschaft wirklich so eng beieinander sind, dass ich sage, so, dass es halt, also macht einfach riesig Spaß beim Waldhof Mannheim zu spielen, weil der Kern der Mannschaft einfach, man hat einfach jeden Tag Bock ins Training zu kommen. So, das ist einfach ein bisschen familiär, wo man nicht sagt, komm, ich gehe jetzt zu meinem Arbeitgeber, sondern hey, ich gehe jetzt zu meiner Mannschaft und habe Bock, jetzt heute wieder zum Fußballtraining zu gehen.
Das freut uns zu hören, auf jeden Fall. Was meinst du, woher das kommt? Weil ich meine, ihr seid ja auch schon irgendwie so ein bisschen zurzeit so ein zusammengewürfelter Haufen, ne? Also,
das
ist jetzt mal so ein bisschen...
Ich würde sagen, das macht uns halt auch aus. Also, vielleicht auch den Verein, so, dass halt trotz des großen Umbruchs ist immer so ein Kern in der Mannschaft ist, der halt wirklich sich zusammen aufrappelt und sagt, komm, wir schaffen das zusammen, egal wie schwer es wird. Und wie gesagt, so ein Marcel Seger zum Beispiel, der geht halt einfach auch dann voran und versucht alles, tut alles, dass sich halt auch dann jeder wohlfühlt.
Okay, das ist schön. Wie siehst du denn, erstmal die Frage, bist du nächstes Jahr noch beim Waldhof?
Ja, ich bin nächstes Jahr noch einmal so 2 Jahre hier unterschrieben. Und okay. Genau.
Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Und welche Ziele hältst du denn für den für den SVW realistisch in den kommenden Jahr oder vielleicht in den kommenden 2 Jahren?
Ziele sind ja immer so eine Sache. Man sagt zwar immer, dass man soll sich ja auch Ziele setzen. Man redet ja oft von kleinen Zielen bis zu großen Zielen. Und ich denke, jeder kennt die dritte Liga. Deswegen ist jetzt auf jeden Fall erstmal Ziel, schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern. Und nächste Saison auf jeden Fall wieder eine gute Runde zu spielen, attraktiven Fußball zu spielen und so viele Punkte zu holen, wie es geht. Genau.
Okay, aber das ist ja praktisch attraktiv zu spielen und so viele Punkte ist ja eigentlich das Ziel in jeder Saison, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Aber jetzt sagen wir mal, wir holen schnell die 45 Punkte, kommen in die neue Saison. Was glaubst du, was ist mit der Mannschaft möglich?
Ja gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir schnellstmöglich die 45 Punkte holen sollten, dann ist natürlich vieles möglich. Dann kann man auch davon reden, dass man Platz 1 bis 6 belegt und natürlich auch oben anklopfen kann. Aber wie gesagt, da gehören wirklich viele Faktoren zu, die passen müssen. Und da muss man halt wirklich auch Spiele ziehen, die man vielleicht einfach nicht verdient hätte zu gewinnen. Und das ist dann natürlich eine große Prognose, wo ich dann halt nicht der Fan von bin, wo ich sage, dass ich jetzt schon davon Prognosen mache, wie es nächste Saison ist.
Okay, ja, zumal ja auch noch nicht klar ist, wer da alles geht und kommt. Gerade steht ja auch wieder ein mittelgroßer Umbruch vielleicht auch bevor. Wir wissen es nicht. Genau. Redet man eigentlich darüber? Also zum Beispiel redest du ein bisschen mit Marco Schuster, Christiansen, das sind ja immer so Namen, oder auch Anton jetzt natürlich, die mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden?
Wir reden da eigentlich nicht drüber, bin ich ehrlich, weil es gibt so viele Gesprächsthemen und ich meine, das ist auch die Aufgabe von den Verantwortlichen, das zu regeln. Da befasse ich mich jetzt nicht mit, sondern ich habe einfach Spaß, mit der Mannschaft Fußball zu spielen und so Umbrüche gehören einfach im Fußball dazu. Spielerwechsel, jeder hat große Ziele. Ich habe natürlich auch große Ziele persönlich.
Und, was denn? Was bitte? Was, also zweite Liga, erste Liga, so?
Wie gesagt, zweite Liga, erste Liga gehört natürlich dazu. Mein Etappenziel ist natürlich die zweite Liga und wenn es dann irgendwie nochmal klappen sollte, auch natürlich die Bundesliga. Mhm. Aber dafür braucht man natürlich Glück, harte Arbeit und dafür muss man dann halt auch leben und ganz viel Gas geben.
Also Marcel, genau. Hast du gerade das Ziel für das nächste Jahr ausgerufen?
Ja, so kann man sagen.
Für die nächsten 2 Jahre, gleich. Durchmarsch, ja, schön, schön. Marcel, was bist du eigentlich privat für ein Typ? Für was interessierst du dich? Was hast du noch ein anderes Hobby sozusagen neben Fußball? Wobei Fußball ist ja eigentlich auch dein Beruf. Was?
Also ich interessiere mich für viele Sportarten, zum Beispiel noch Basketball oder die NFL. Hm. Also jetzt nicht die deutsche Basketballliga, die DBL, sondern die NBA. Dann, wie gesagt, ich bin halt echt ein Fan davon, auch viele neue Orte zu erkundigen, was natürlich momentan nicht so einfach ist. Also ich reise wirklich auch gerne, gerade wenn wir dann mal Sommerpause oder Winterpause haben, bin ich mir auch nicht zu schade, mal einen 12-Stunden-Flug zu nehmen und nach Thailand oder Mexiko zu reisen. Also da bin ich ein großer Fan von. Mhm. Und einfach neue Dinge dazu zu lernen. Wie gesagt, ob zum Fußball dazu oder halt auch von anderen Sachen.
Mhm. Genau. Okay. Bist du eigentlich so auch politisch irgendwie interessiert, aktiv oder?
Nee, das ist jetzt nicht so. Also ich war jetzt zum Beispiel wählen, aber ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag schaue, was die Politik jetzt hier macht. Ja. Trotz alledem finde ich es wichtig, wenn man wählen gehen kann, sollte man es tun, weil das einfach dazugehört und jeder ist ja hier, der deutsche Staatsbürger ist, der sollte dann auch die Initiative ergreifen und das tun, weil das ja dann auch einfach dazugehört, Sachen zu verändern.
Okay. Lieber Marcel, ich würde eigentlich gerne noch über vieles reden. Es ist leider schon, die Zeit ist leider schon vorbei. Vielen Dank, dass du wieder, dass du jetzt dabei gewesen bist, dass es doch noch geklappt hat. Sehr, sehr schön. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute, erstmal für Samstag, aber dann auch für die zweite und erste Liga natürlich mit uns, mit dem SV Waldhof. In den nächsten Jahren hoffen wir mal, dass es ein bisschen vorangeht. Okay, dann vielen Dank und dir noch einen schönen Abend.
Kein Problem, gerne, gerne.
Okay, tschüss.
So, dann bleibt uns eigentlich noch erstmal uns zu bedanken, für dass ihr zugehört habt. Ich bedanke auch noch mich bei Max, dass er dabei gewesen ist. Und unsere nächste Sendung ist am 20. April 2021, genau, wieder um 20 Uhr. Am Samstag spielt unsere erste um, was hast du gesagt, 14 Uhr gegen Ingolstadt. Da könnt ihr auch gerne den Livestream wieder hören oder euch das Spiel irgendwie auf Magenta anschauen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
SV Waldheim Mannhof, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.